Heute ist der Mensch hier im LD-Haus Astrid Sürth. Astrid Sürth arbeitet schon seit längerem hier im Haus. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor, woher du stammst und erzähl dann bitte ein bisschen aus deinem Leben und zu deinem beruflichen Werdegang.
Ja, mein Name ist Astrid Sürth. Ich bin in Köln geboren, habe in Köln Abitur gemacht. Nach dem Abitur erstmal Mathematik studiert, weil mich das interessiert hat. Das war mir aber zu theoretisch und deshalb habe ich nach dem Vordiplom gewechselt zur damaligen Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen und habe da 3 Jahre studiert, mit dem Abschluss tatsächlich Diplom-Dokumenta, bin aber hier als Bibliothekarin angestellt. Nach dem Examen war ich erst für ein paar Monate nur in Mainz bei der Landesbank als Dokumentarin angestellt und bin dann zum 01.01.1988 ins LD-Haus gewechselt und habe mit dem Aufbau der Bibliothek angefangen.
Du arbeitest also schon seit 1988 im NS-DOC. Warst du da auch schon hier in diesem Gebäude?
Ganz am Anfang nicht. Als ich angefangen habe, da war das NS-DOC ja noch gar kein eigenes Amt. Da waren wir noch eine Abteilung des Historischen Archivs der Stadt Köln, in der Severinstraße damals noch. Da habe ich angefangen und wir sind dann im September 88 ins LD-Haus gezogen, hatten aber damals nur im Erdgeschoss Büros und in der ersten Etage die Bibliothek, einen Nebenraum und so einen Gruppenraum, der von uns genutzt wurde. Alles andere war noch belegt vom Rechts- und Versicherungsamt, von der Verkehrsüberwachung und diversen Dienststellen.
Und ein Museum, also eine Gedenkstätte, war es damals, so wie wir es heute kennen, auch noch nicht, oder?
Die Gedenkstätte gab es schon. Also die Gedenkstätte ist ja eingeweiht worden, ich glaube 1981 hat die aufgemacht. Die war in den Zellen, die auch heute noch bestehen. Also die Gedenkstätte hat sich, außer dass sich da mit Ausstellungen so etwas verändert hat, die war damals auch schon geöffnet. Da saß ein Wachmann, der die offen gehalten hat quasi. Und wir sind dann, wie gesagt, im Erdgeschoss und erste Etage mit der Verwaltung oder mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Wir waren ja damals noch nur ganz wenige Leute. Und ich halt im ersten Stock in der Bibliothek da eingezogen.
Wart ihr da auch schon für die Öffentlichkeit zugänglich?
Die Gedenkstätte, ja. Die war ja schon, bevor wir hier eingezogen sind, zugänglich. Ja. Die ist eröffnet worden und war dann für Besucher geöffnet. Also da kamen auch damals schon Gruppen und Einzelbesucher.
Okay.
Und die war geöffnet.
Aber eben noch nicht die Bibliothek so zugänglich wie jetzt?
Nein, also dann war erstmal gar nichts. Und zum 01.04.1989 haben wir dann die Bibliothek eröffnet.
Ah, okay.
Die war dann von Dienstag bis Freitag geöffnet. Und die war damals natürlich viel kleiner als heute. Als ich angefangen habe, gab es nur ein paar Meter Bücher, die der Bibliothekar des Historischen Archivs schon angeschafft hatte, aus einem Etat, den das NS-Dokumentationszentrum bekommen hatte. Und ich hatte dann am Anfang einen Erstanschaffungsetat von 40.000 D-Mark, mit dem ich dann angefangen habe, die Bibliothek aufzubauen.
Das war kein kleiner Betrag in der Zeit, oder?
Nee, das war schon, da konnte man schon was mit anfangen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir hatten ja auch nichts. Und es ist natürlich, es gab damals auch noch kein Internet, man konnte nicht schnell mal irgendwas nachgucken. Man brauchte auch wirklich Sachen, die teuer waren. Also zum Beispiel Nachschlagewerke oder wir hatten auch ein paar Bibliografien und biografische Nachschlagewerke. Da mussten schon auch Sachen gekauft werden, die teuer waren,
sag ich
jetzt mal. Und da ja nichts da war, also das war für eine doch noch relative Anfängerin, war das schon auch eine Herausforderung, aus dem Nichts eine Bibliothek aufzubauen. Also es gab keine Systematik, es gab gar nichts. Und das musste dann alles erst, damit habe ich dann im Historischen Archiv schon angefangen, mit Entwürfen für eine Bibliothekssystematik und das hat sich dann, als wir dann ins LD-Haus gezogen sind, mussten natürlich noch Ausstattung gekauft werden, Regale und Katalogschrank und Zeitschriftenauslage, also da musste ja auch erstmal Material und Möbel beschafft werden und Bücher hatte ich die ganze Zeit schon immer nach angefangen zu kaufen, sodass wir dann am 1.4. eröffnet haben, ich glaube, das war der 3.4., weil der 1.4. Wochenende war. Und wenn man heute Fotos von damals sieht, sieht man ziemlich leere Regale, also kein Vergleich mit heute, aber das ist ja klar, da hatten wir einfach noch nicht so viel.
Aber hat das in deiner Erinnerung nicht auch einen gewissen, in dem Zusammenhang Zauber, stolpere ich über das Wort, aber doch so ein Zauber von Anfang etwas neu, ganz neu selbst aufbauen zu können?
Ja, das war toll. Also das war schon auch eine Herausforderung, aber es war natürlich auch toll. Ich konnte ganz viele Ideen einbringen und konnte ja unser damaliger Chef, Professor Mazerat war das ja noch, der war da immer offen für Sachen und man konnte da wirklich viel machen.
Dann habe ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du bist eigentlich Dokumentarin, aber hier hast du die Bibliothek aufgebaut. War das dann so, dass du doch sehr von deiner dokumentarischen Ausbildung profitieren konntest oder hast du gedacht, ach, mehr Bibliothekswissen wäre vielleicht ganz gut?
Ja, das war ja ein Studiengang, also der hieß Bibliotheks- und Dokumentationswesen.
Ja.
Und da hatte man nur einen Schwerpunkt. Also ich habe ganz normal Bibliotheksarbeit auch gelernt quasi, also katalogisieren, das gehörte zu dem Studiengang dazu. Okay. Und ich hatte dann nur in den letzten Semestern den Schwerpunkt Dokumentation, wo wir zum Beispiel uns schon mal mit Datenbanken beschäftigt haben. Das ist mir hinterher zugute gekommen, aber ich habe eigentlich, ist die Ausbildung für Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken war das, ist dem ganz ähnlich. Okay. Deshalb war eigentlich der Wechsel oder es wurden Leute, die Schwerpunkt Dokumentation haben, in Bibliotheken angestellt und umgekehrt. Also das war kein Problem.
Okay, aber welche Motivation war es, die dich hier ans NSDoc gebracht hat?
Ja, einmal war das natürlich eine tolle Sache, eine Bibliothek aufzubauen. Das hat man sonst nicht, muss man sagen. Man kommt immer irgendwo hin, wo schon alles steht und man muss dann sich an die Gegebenheiten da anpassen. Hier war das ein bisschen umgekehrt. Geschichte hat mich immer schon interessiert. Außerdem war das NSDoc in Köln. Das kam auch noch dazu, weil ich wollte eigentlich auch gerne in Köln bleiben. Ja, und so kam das alles zusammen.
Ja, wunderbar. Was sind die Aufgaben heute, wenn du die beschreiben müsstest oder solltest jetzt, bitte?
Ja, alles, was mit der Bibliothek zu tun hat. Also ich teile mir ja die Stelle mit der Bibliothek. Ich bin ja nicht Vollzeit beschäftigt, sondern habe 29 Stunden. Noch eine andere Kollegin hat 17 Stunden. Alles, was mit der Bibliothek zu tun hat. Ich mache eigentlich die Erwerbung, also alles, was mit Anschaffungen zu tun hat. Wir machen beide, aber Beratung von Leuten, die kommen, also Beratung von Benutzern, Beantwortung von Anfragen. Wir kriegen ja schriftliche, mögliche, telefonische Anfragen aller Art. Das macht immer der, der da ist, sage ich jetzt einfach mal. Wenn jetzt zum Beispiel im letzten Umbau des Hauses haben wir hier im vierten Stock einen Raum dazu bekommen, dann müssen wir natürlich auch planen, welche Regale können wir dafür brauchen, was brauchen wir an Materialien. Diese ganzen quasi organisatorischen Sachen müssen gemacht werden. Ja, dann ganz wichtig natürlich, die Bücher und Aufsätze und Zeitschriften und alles, was wir bekommen, muss ja auch in den Katalog eingearbeitet werden, sodass andere, also dass die Besucher sehen können, was wir haben. Das ist ein großer Teil der Arbeit, also das Verzeichnen, Verschlagworten von Büchern und Aufsätzen. Und die dann auch quasi ins Regal bringen. Also das reicht bis zu dem, dass wir Etiketten kleben müssen, damit die Bücher dann im Lesesaal aufgestellt werden können und solche Dinge. Also alles rund um die Bibliothek.
Aber dann dazu gehören, ich bin jetzt gerade nochmal gestolpert, weil es um Printmedien geht, gehören Audioaufnahmen, Videoaufnahmen nicht auch dazu inzwischen?
Also was wir haben, sind relativ viele CDs, also CD-ROMs.
Ja.
Beides sind zum Teil Beilagen zu gedruckten Sachen, also zum Beispiel bei Schulsachen sind häufig irgendwelche Materialien dann auf CD beigelegt. Wir haben auch so immer schon ein bisschen Filme gesammelt, also die hier insbesondere Köln und NS-Zeit betreffen. Das sind jetzt nicht ganz viele, aber haben wir auch. Wir haben ja zu den Themen, die uns interessieren, auch was so als, ja, es gibt Hörbücher, ein paar, die wir zum Thema haben. Das wird aber sehr wenig genutzt, deshalb legen wir da auch eigentlich keinen großen Schwerpunkt drauf.
Ich habe deshalb nachgefragt, weil die Interviews, die mit Zeitzeuginnen gemacht worden sind, die gehören dann nicht zum Bestand der Bibliothek, sondern gehören ins Archiv, wenn ich das jetzt richtig.
Genau, also diese, am Anfang, wenn ich da nochmal zurückgehen kann, gab es ja niemanden außer mir, also habe ich mich um alles gekümmert, was so kam, ob das Plakate, Fotos oder irgendwas waren, das einfach mal quasi zu inventarisieren, zu sagen, das ist jetzt unseres. Aber da bin ich natürlich nicht dazu gekommen, das alles zu verzeichnen, weil das einfach viel zu viel war. Und dazu kamen dann auch zum Beispiel die Interviews, die die wissenschaftlichen Kollegen sowohl mit ehemaligen Zwangsarbeitern dann ab einem bestimmten Zeitpunkt geführt haben, aber auch vorher schon mit Mitgliedern jüdischer Familien, die emigriert waren, die überlebt haben. Da gab es von Anfang an eine große Tätigkeit, dass die Kollegen da Interviews geführt haben. Es gab auch immer mal Aufrufe in Zeitungen, dass Leute sich melden sollten zu bestimmten Themen. Also wenn, als die Ausstellung Jüdisches Schicksal, das war die erste große Ausstellung, die wir gemacht haben, 1988, da wurde aufgerufen dazu, nach Materialien, ob man noch irgendwas hat, was da interessant wäre. Und in dem Kontext hat die Frau Dr. Becker-Jackli, die damals für das Thema zuständig war, immer Interviews geführt mit Familien. Und die sind aber damals noch aufgenommen auf Tonkassetten, dann abgeschrieben wirklich von Schreibdienst, auch verschriftlicht worden, den Leuten wieder zugeschickt zum Autorisieren. Das war ja noch ganz anders als heute. Aber das war eigentlich ein eigener Bestand. Also diese Interviews gehörten nicht zur Bibliothek, sondern das ist jetzt im Moment oder schon seit langem ein Teil der Sammlung. Also wo wir diese ganzen biografischen Materialien, unter anderem halt auch die Interviews, zusammengetragen
haben. Okay, also so wie Fotos, andere Gegenstände, die hier abgegeben werden,
kommt alles
wird das in die Sammlung. Genau. Okay. Bibliothekarinnen wie du, die sind unsichtbar irgendwie für die üblichen Leute, die hier reinkommen und etwas anschauen wollen, sich erinnern wollen. Und trotzdem bist du eine wichtige Schnittstelle zwischen Haus und anderen Nutzerinnen. Welches Wissen, welche Kontakte und Netzwerke brauchst du, um diesen Nutzerinnen helfen zu können?
Ich nehme an, du meinst jetzt Nutzerinnen, die in die Bibliothek kommen und Fragen stellen.
Genau.
Ja, also einmal muss man sich natürlich möglichst gut auskennen mit dem, was die Bibliothek hat.
Okay.
Da ich das allermeiste davon ja selbst angeschafft habe, kenne ich mich da halt über all die Jahre natürlich gut aus. Das ist der erste Punkt. Und ich muss natürlich auch wissen, wie ich es suchen kann. Also wir haben ja mittlerweile seit über 20 Jahren den Katalog online und über Faust erschlossen. Angefangen habe ich noch mit Karteikarten auf der Schreibmaschine.
Faust ist?
Ist das Datenbanksystem, mit dem wir arbeiten, in allen Bereichen, also sowohl in der Sammlung als auch im Archiv, Ersatz, alles geht mit Faust. Mhm. Und damit muss man sich natürlich auskennen, damit man das auch wieder rausholen kann, das Wissen aus den Datenbanken. Dann ist es auch gut, wenn man sich auskennt, so ein bisschen mit Köln und NS-Geschichte, und dass man auch zum Beispiel weiß, wer von den Kollegen, wenn jetzt es um eine sehr spezielle Thematik geht, wo ich dann mit meinem Latein am Ende bin, wen kann man fragen, wer kennt sich in dem Thema besonders gut aus, das ist gut. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die Kölner, ich sage jetzt mal, Bibliotheken und Forschungslandschaft kennt, dass man also sagen kann, wenn jetzt jemand kommt, der, sagen wir mal, zu einer bestimmten Firma was sucht, wo wir selber nur wissen, okay, die haben mal Zwangsarbeiter beschäftigt, aber mehr dazu haben wir nicht. Das ist ein kleiner, sage ich jetzt mal, kleines Stahlunternehmen, da wissen wir sonst nichts drüber, dass man dann sagen kann, okay, sie können ins Wirtschaftsarchiv gehen. Also dass man weiß, wo man Leute sonst hinschicken kann, und das sowohl in Köln, Bibliotheken, Archive, Einrichtungen, als auch bundesweit. Weil es kommen doch auch immer Leute, die, sagen wir mal, wissen wollen, was ihr Großvater als Soldat im Krieg gemacht hat. Wenn das ein Kölner war, kann man zumindest bei uns erstmal gucken, ob wir vielleicht was haben. Aber es kommen auch Leute, nee, der Vater kommt aus Osnabrück oder aus München. Dann ist die Chance, dass wir was haben, eigentlich gleich null.
Ja.
Dann muss ich wissen, wo kann ich denjenigen hinschicken, wo kann ich sagen, da können Sie nachfragen, da finden Sie etwas. Also so ein Überblick über andere Einrichtungen ist auch sehr hilfreich.
Das ist schon sehr konkret gewesen, wie jemand kommt und etwas Unterstützung von euch haben möchte. Könntest du sagen, ist das mehr oder weniger geworden, dass Menschen kommen und sagen, ich möchte über die Person aus meiner Familie etwas wissen oder über eine Firma etwas wissen, wie dein Beispiel eben war?
Nee, das ist ungefähr. Also das hat langsam angefangen, weil wir mussten ja auch erstmal ein bisschen bekannt werden.
Ja.
Und seitdem hat sich das aber nicht so viel verändert. Also was ich sagen kann, dass sich die Themen geändert haben.
Okay.
Also so als wir angefangen haben zum Beispiel, das war ja 88, 50 Jahre nach dem Novemberpogrom, als auch unsere Ausstellung erschienen ist, da gab es eine Flut an Veröffentlichungen bundesweit zu jüdischem Schicksal. Mhm. In Orten oder zu Synagogen. Also da war das ein Thema, was einen unheimlichen Schwerpunkt hatte. Das ist dann immer noch da, aber weniger geworden. Es gab damals Themen, die waren überhaupt noch kein Thema. Also sage ich mal Sinti und Roma oder Verfolgung von Homosexuellen. Das war damals kein Thema. Das kam dann so langsam. Also da kann man wirklich so Wellen beobachten, wie sich Themen dann entwickelt haben und wichtiger wurden. Und die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, das ist ungefähr gleich geblieben. Es kommen immer Leute, es kamen mal eine Zeit lang sehr viele Leute, die so gerade in Rente waren, so nach dem Motto, jetzt habe ich Zeit, jetzt kümmere ich mich mal drum. Die kommen aber auch immer noch. Also ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es stark zugenommen oder abgenommen hat, das ist ungefähr gleich.
Also ich hätte ja jetzt erstmal unterstellt, es wird weniger, weil der zeitliche Abstand natürlich zu der NS-Zeit ja immer größer wird, und finde das deshalb erstaunlich, wenn das so auf einem Level bleibt, dass immer wieder Menschen kommen,
ja,
kommen und Nachfragen haben.
Genau. Wobei natürlich der größere Anteil der Leute, die zu uns kommen, sind eigentlich Studenten, Schüler, Journalisten, Stadtteilforscher in dieser Reihenfolge. Und dann okay kommen erst die wirklich nach einzelnen Personen suchen eigentlich.
Okay. Also schon eher mehr ein professionelleres Interesse.
Eher ein wissenschaftlicheres Interesse oder ein Bildungs-, irgendwie Leute, die eine Arbeit schreiben müssen oder solche Dinge.
Okay.
Ja.
Ich habe gerade gedacht, spielte damals, weil du ja Themen auch genannt hast, die sogenannten Asozialen auch schon eine Rolle in denen?
Nein, eigentlich nicht. Da gab es ganz wenig. Also da wurde schon mal gefragt, da gab es zwei Titel so ungefähr, wie man den Leuten in die Hand drücken konnte. Das ist auch mehr geworden. Das ist auch so ein Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen mehr im Fokus steht.
Ja.
Das, also diese Themenentwicklungen, die kann ich schon beobachten.
Weil mir dabei aufgefallen ist, ich habe eine Frau getroffen, in deren Familie gab es jemanden, der auch umgekommen ist in einem KZ. Aber die Scham sozusagen, sich dazu zu bekennen, ich hatte einen Asozialen in der Familie, ist erstaunlich groß gewesen.
Ja.
Und ich habe mir danach nochmal Gedanken auch gemacht, wie sehr diese Bilder aber auch tradiert werden. Also da glauben wir den Stempel dann ja auch, dass das irgendwie Menschen waren, die der Gemeinschaft nicht so richtig würdig waren.
Ein schwieriges Thema. Aber es ist wirklich ein Thema, was erst in den letzten Jahren überhaupt ein bisschen.
Ja.
Also es gab einzelne Forscher, die da sich schon länger drum bemüht oder sich damit beschäftigt haben, aber das ist ein bisschen mehr geworden, es ist eigentlich erst in den letzten Jahren.
Mhm. Ja. Die Frage, die ich noch an dich habe, ist eigentlich, es gibt eine Schenkung an das Haus, also die Zeichnungen, die Grafiken von Charin sind dem Haus geschenkt worden. Kannst du als Dokumentarin etwas darüber sagen, wie geht man mit wahrscheinlich ja inzwischen sehr empfindlichem Papier um, auf den er zu der NS-Zeit als Zwangsarbeiter in Österreich seine Zeichnungen gemacht hat? Also wie man die aufbewahrt, wie man die vor Verfall bewahrt?
Mhm. Ja, also ich bin da natürlich eigentlich nicht in dem Bereich tätig. Das ist Teil der Sammlung. Ich weiß auch nicht genau, wie viel wir da jetzt wirklich im Haus haben, dauerhaft. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, da müsste ich nachschauen. Wir haben im Untergeschoss eine Rollregalanlage, in der Archivkästen stehen zur Lagerung. Solche Dokumente werden in säurefreiem Papier, das solchen Anforderungen gerecht wird, gelagert, liegend in diesen Kartons und in Faust auch tatsächlich mit demselben System verzeichnet. Wenn da Sachen schon beschädigt sind, also jetzt mal unabhängig von Charin, auch andere Materialien, die wir bekommen, dann muss man im Einzelfall gucken, wie man damit umgeht. Also wir selber haben keinen Restaurator im Haus. Wir würden dann wahrscheinlich bei Kollegen in anderen Museen mal nachfragen, da sich das jemand, so ein Einzelstück mal jemand angucken kann. Das ist sicherlich möglich, oder im historischen Archiv, dass man da einfach mal, da ist ja eine Riesenabteilung mit Restaurierung beschäftigt, da könnte man sich ja mal, wenn wir jetzt ein einzelnes Teil haben, was Schäden hat, da könnte man sich ja mal fragen. Ansonsten wird es halt erstmal gelagert und natürlich verzeichnet und so etwas. Aber selber etwas behandeln können wir nicht.
Okay. Gibt es eigentlich eine Arbeitsteilung zwischen historischem Archiv der Stadt Köln und dem NS-Doc der Stadt Köln?
Also wir haben ja eigentlich keine originären Akten. Das historische Archiv ist zuständig für die Überlieferung unter anderem der Stadtverwaltung, also über die Überlieferung der Akten der Stadtverwaltung. Das haben wir ja nicht. Wir sammeln Dokumente, Fotos, Briefe, Fotoalben, alle möglichen Materialien, aber wir sind eigentlich kein Archiv in dem Sinne, dass wir von irgendeiner Dienststelle oder von irgendeiner Institution die Akten übernehmen. Das macht das Historische Archiv. Die haben ja auch Nachlässe, die sie von Privatpersonen bekommen. Das ist Aufgabe des Historischen Archivs. Wir sind eigentlich ja gegründet als NS-Dokumentationszentrum. Also wir sammeln Materialien zur Geschichte der Stadt Köln in der NS-Zeit. Wir haben auch eine große Sammlung an besonders Fotos und diversen anderen Materialien. Wir machen Interviews, wir erforschen die Zeit. Aber wir haben ja, es gibt zum Beispiel auch keine Gestapo-Akten hier aus dem Haus. Die gibt es einfach nicht. Und wenn es Akten gibt aus der NS-Zeit, sind die im Normalfall entweder im Historischen Archiv, wenn es sich um städtische Behörden handelt, oder im Landesarchiv NRW in Duisburg. Also unsere Kollegen, die zu Themen forschen, also zum Beispiel zu Prozessen in der NS-Zeit, die fahren nach Duisburg. Oder mittlerweile ist da sicherlich auch einiges online möglich, aber die Akten aus der Zeit sind in Duisburg und nicht bei uns.
Gut, und das war auch nie der Anspruch?
Nein. Also das war auch, wäre ja illusorisch. Wir können ja keine, wir haben weder den Platz noch die Lagerungsmöglichkeiten, auch nicht den Auftrag. Wir können nicht solche Akten übernehmen.
War das eigentlich damals in Gründung auch mit einer Schwierigkeit sozusagen für das NS-Doc? Das, also jenseits Gedenkstätte, das Profil auch nochmal klar zu kriegen gegenüber Archiven?
Ich denke schon. Ja. Also ich hatte damit natürlich nicht so viel zu tun, das hat ja sicherlich Professor Mazzarath geregelt, aber zum Beispiel die Abgrenzung, wir waren halt am Anfang Teil des Archivs, deshalb war das am Anfang nicht so ein Thema. Aber zum Beispiel gab es am Anfang die Aussage, dass wir zum Beispiel keine Objekte sammeln sollen. Also es war eigentlich nicht unser Auftrag, eine große Objektsammlung anzulegen. Es hat sich so ergeben, dass wir doch auch ein bisschen Objekte haben, weil wir sie zum Beispiel zusammen mit anderen Sachen von jemandem geschenkt bekommen haben. Also sagen wir zum Beispiel mal einen Orden oder ein Mutterkreuz. Hat uns jemand Fotos zur Verfügung gestellt und ein Schulzeugnis und ein Lehrbrief und da war auch ein Orden bei, dann haben wir den natürlich auch aufgenommen. Also das hat sich quasi so zwangsläufig ergeben. Ja. Aber der Plan war eigentlich bei der Gründung, dass wir nicht Objekte sammeln. Okay. Und das können wir auch eigentlich nicht aufbewahren. Also gerade größere, wir haben dafür einfach keinen Platz. Deshalb ist das schon so eigentlich abgegrenzt gewesen. Objekte sollte das Stadtmuseum sammeln, Akten im Sinne von Archivmaterial, das historische Archiv. Und wir waren so dazwischen.
Es ist ja keine schöne Zeit, mit der du dich da beruflich laufend eigentlich beschäftigst. Gibt es da Belastungen für dich und im Alltag? Und wie gehst du mit diesen Belastungen, wenn sie da sind, um?
Ja, am schwierigsten finde ich eigentlich die persönlich Betroffenen. Also Schüler, Studenten, Journalisten, das ist ja so professionelles Interesse, sage ich jetzt mal. Aber Leute, die dann wirklich über ihre Familie etwas wissen wollen, und da kommen ja dann auch häufig Sachen zutage, die vorher nicht bekannt waren. Das finde ich schon schwierig manchmal, aber ich glaube, ich kann damit umgehen. Also ich kann nicht mit jeder Person mitleiden, die mir ihr Schicksal erzählt, was ja durchaus vorkommt.
Mhm. So. Das heißt, du gehst hier raus und kannst das dann auch hier zurücklassen am
meistens
Abend
schon.
Oder Nachmittag?
Ja, überwiegend, ja.
Und die andere Seite der Medaille ist ja wahrscheinlich Zufriedenheit. Ziehst du Zufriedenheit aus dem, was du hier tust, vielleicht auch aus den Begegnungen mit den Menschen, die du hier triffst, die zu dir kommen? Und hättest du ein Beispiel dafür?
Ja, ich finde das toll, wenn die Leute dann was finden. Also ich finde, sagen wir mal, es kommt jemand und ist auf der Suche nach einem, weil in seiner Familie da irgendjemand vielleicht auch inhaftiert war oder was auch immer, nach irgendeinem kleinen Außenlager vom KZ Dachau, sage ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Und wo ich schon sage, weiß ich nicht, ob wir da viel haben, aber wir gucken mal. Und wenn man dann über den Katalog oder über andere Kataloge oder andere Möglichkeiten, die es halt gibt, zu suchen, am Ende wirklich doch 5, 6 Treffer findet und sagt, da können Sie gucken, da ist was drin, das macht mir Spaß und das, da bin ich auch zufrieden. Dann denke ich, ah, dem, der oder dem hast du dann jetzt echt weitergeholfen. Da kann jetzt jemand weiterarbeiten und an dem Thema. Und wenn man dann einmal so ein paar Literaturhinweise hat, dann sind da ja auch wieder andere genannt und so, dass man schon absehen kann, da findet man jetzt was, was man vielleicht vorher gedacht hat, oh je, das hört sich so an, als würde man gar nichts finden. Das ist dann schon auch ein schönes Gefühl, wenn man da was findet. Ja.
Ja.
Und wenn die Leute dann sagen, oh, das hab ich da, daran habe ich ja gar nicht gedacht, das freut einen dann auch.
Mhm. Ich finde es eine spannende Aufgabe und das ist ja dann auch sowas von, ja, wie Jagen, ne? So, dass man und dann ein Ergebnis hat. Schön. Astrid, du bist ja nicht nur hier die Bibliothekarin, sondern du bist einfach auch Mensch. Was machst du außerhalb sozusagen der beruflichen Tätigkeit gerne? Womit beschäftigst du dich gerne?
Also klischeehaft, ich lese auch tatsächlich gerne. Nicht während der Arbeit, aber privat lese ich halt auch wirklich sehr gerne. Ich bin gern draußen, ich gehe gern wandern, ich verreise gern, ich mag Frankreich total gern. Und die Eifel, da bin ich oft dran, gehe ich viel wandern und mache solche Dinge. Ich mag Musik.
Welche Musik?
Auch ich höre ziemlich viel, aber ich mache auch Musik, also ich spiele auch ein bisschen. Und das macht mir Spaß. Und ich singe im Chor. Also so Sachen.
Hast du viele Freizeitaktivitäten? Mich persönlich interessiert, weil ich mich selber auch als Frankophil immer bezeichnet habe, wo du gerne in Frankreich unterwegs bist. In den Bergen oder am Meer. Ich fand Meer immer toll.
Ja, also wir haben echt über die, was weiß ich, sagen wir mal, über die 30 Jahre viele Regionen kennengelernt. Also ich war oft in der Bretagne, in der Normandie, aber auch in der Auvergne und in der Provence und an der Atlantikküste, also ich kenne schon ziemlich viel. Wir waren ganz oft im Languedoc, da in der Nähe von Avignon. Da hatten wir haben wir ein Haus gemietet von privat, was sehr schön war und wo wir, glaube ich, 10-mal waren, weil das einfach eine tolle Gegend ist und da kann man ganz viel machen und das gefällt mir schon sehr gut. Also da kann man sowohl sehr viel sich anschauen, also Avignon und Arles und Aix-en-Provence, das ist alles da erreichbar in einem Tag. Man kann aber auch mal einen Tag nach Saint-Marie-de-la-Mer fahren und ans Meer gehen und schwimmen gehen oder nach Marseille oder sowas. Aber man kann auch einfach nur im Garten sitzen oder da am Gar, das Haus liegt direkt am Gar sitzen auf der Staustufe oder mit dem Bötchen darum fahren, also das ist schon toll.
Mhm.
War ich jetzt länger nicht mehr, aber das war eigentlich so ein sehr schöner Ort.
Jetzt würde ich gerne dazu sagen, wir sitzen hier bei schönstem, strahlendem Frühlingswetter in einem Raum. Und Südfrankreich war für mich auch so, dass dieses Licht mich total beeindruckt hat in der Landschaft. Und von daher, ich verstanden habe, dass viele Maler sich da so gerne aufgehalten haben, weil das einfach fantastisch ist.
Ja, genau. Nein, das ist wunderbar. Mhm. Das ist schon eine tolle Gegend.
Ja. Liebe Astrid, ich danke dir sehr für deine Auskünfte heute hier und wünsche dir alles Gute für die weitere Zeit noch hier im Haus und natürlich für deine Freizeit in Frankreich oder in der Eifel.
Okay, vielen Dank, Mara. Danke. Tschüss. Für das Gespräch.
Ja. Tschüss.